Stimmen der Biodiversität. Der Podcast zu biologischer Vielfalt mit Insektenforscher Thomas Hören.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stimmen der Biodiversität. Ich freue mich heute total, denn wir sind heute einmal in den Räumlichkeiten unterwegs, in denen ein bewegliches Denkmal untergebracht ist, was ich mitbetreuen darf. Ich möchte euch als Host ja immer wieder auch mal ein wenig mitnehmen und meine Arbeit vorstellen, sodass ihr mich auch ein bisschen besser einschätzen könnt. Und heute bin ich nicht alleine hier, sondern mit Dr. Martin Sorg, Kurator der Entomologischen Sammlung und stellvertretender Vorsitzender auch vom Entomologischen Verein Krefeld aktuell. Hallo Martin.
Ja, hallo, guten Morgen.
Genau, ich habe dich gewonnen, damit wir einmal durch dieses bewegliche Denkmal laufen können. Vielleicht kannst du mal erklären, was die Entomologischen Sammlungen Krefeld eigentlich sind.
Ja, die Entomologischen Sammlungen Krefeld haben eine lange Vorgeschichte. Es begann mit Aktivitäten Krefelder Naturkundler und Naturwissenschaftler schon vor fast 200 Jahren. Und dies endete dann erstmal in einer Stiftung, die Stiftung der Familie Höninghaus mit einer Bibliothek und auch mit Sammlungsbestandteilen. Und setzte sich dann fort, eigentlich mit einem Meilenstein der Gründung des Naturwissenschaftlichen Museums Krefeld. Und dieses Museum fasste dann eigentlich diese Stiftungsbestandteile zusammen. Und das wurde erheblich ergänzt, auch immer wieder durch Krefelder Entomologen. War dann in der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg das Naturwissenschaftliche Museum Krefeld in einem eigentlich sehr hübschen Gebäude untergebracht, was aber dann leider einer englischen Fliegerbombe während des Zweiten Weltkriegs zum Opfer fiel. Erfreulicherweise wurden aber die wertvollen Bestandteile der entomologischen Sammlungen, also die Insektensammlungen und auch eine ganze Reihe anderer Sammlungsgüter, ausgelagert in Bunker und haben deshalb diese Kriegsereignisse überlebt.
Ganz im Gegenteil zu vielen anderen Sammlungen, die damals noch existierten, die wir heute nur noch aus der Literatur kennen. Also das heißt die Fossiliensammlung, die damals dort zum Beispiel untergebracht wurde und auch ja. Teile von Pflanzensammlungen, also Kulturgüter, die mit kriegerischen Auseinandersetzungen eben auch verloren gehen. Und du hattest jetzt schon eben genannt, dass so ein paar Entomologen des Entomologischen Vereins dann auch mit daran beteiligt waren, sich damals auch schon darum zu kümmern. Vielleicht muss man noch mal so ein bisschen einordnen in die Fachgesellschaft, in der wir tätig sind. Wir sind ja beide im Vorstand vom Entomologischen Verein Krefeld und der wurde 1905 gegründet, also so ein bisschen später, als diese museale Einrichtung auch schon existierte und vor allem auch als unterschiedliche naturwissenschaftliche Vereine schon existierten, in denen unterschiedliche Personen sich auch schon Insektenvielfalt angesehen haben in irgendeiner Form. Aber 1905 war dann das Gründungsdatum, weil so viele Entomologen auch tätig waren hier in Krefeld zum damaligen Zeitpunkt und die gesagt haben, wir benötigen auch was Eigenes als nur für die Entomologie, als Fachgesellschaft. Und das existiert bis heute. Mhm. Und die haben sich damals eben auch schon mit gekümmert. Ich stehe mit dir schon in einem relativ großen Raum. Das sind, wenn ich es richtig im Kopf habe, 300 Quadratmeter hier, diese Fläche. Ne?
Dieser Raum hat 450 Quadratmeter.
450, sogar. Okay.
Ja. Ja. Das ist insofern als ein einziger Raum
ja.
Sehr groß und wurde dann gefüllt mit Reihen von Kabinetts und Schränken, die speziell für die Aufbewahrung der Insektenkästen hergestellt sind. Wir befinden uns hier praktisch in einem, ja, in einer sehr großen Insektensammlung. Nach unserer Kenntnis eine der beiden größten in Nordrhein-Westfalen. Und wir haben hier eine nicht im Detail gezählte, aber hochgerechnete Zahl von ja wohl deutlich über 2,5 Millionen Insekten trocken präpariert in Insektenkästen. Die Zahl der Insektenkästen liegt bei Hochrechnung mäßig so ungefähr bei 7.500 bis 7.700 aktuell. Und das bedeutet, das ist schon eine sehr große Anzahl von Objekten, die als einmalige Situation eigentlich, was solche großen Sammlungen betrifft, ehrenamtlich betreut werden.
Ja. Genau, du hast schon gesagt, die beiden größten Sammlungen in Nordrhein-Westfalen. Die größte ist so das Zoologische Forschungsmuseum Alexander König, wo in der Literatur so knapp 6 Millionen Objekte angegeben werden insgesamt. Das heißt, da gibt es dann eigentlich noch sehr umfassende weitere Sammlungen, die es hier auch gibt. Die haben wir bei uns noch nicht eingespeist, aber die sind ein klein wenig größer. Und danach gibt es auch noch erwähnenswert das LWL-Museum für Naturkunde mit Planetarium in Münster. Da wird in der Literatur so, werden so 1,3 Millionen Objekte in etwa angegeben. Das heißt, das sind so für Nordrhein-Westfalen wirklich so die sehr großen, bedeutsamen Sammlungen, in denen sich historische Belege dazu finden. Und das sind eben Kulturgüter, so wie es eigentlich auch in anderen musealen Einrichtungen der Fall ist. Also diese Präparate aus der Vergangenheit. Nur, dass sie hier den naturwissenschaftlichen Nebeneffekt haben, dass sie zur aktiven Forschung genutzt werden und jeweils Teil der aktiven Forschung sind, die zu biologischer Vielfalt stattfindet. Wir können vielleicht mal ein bisschen reinlaufen. Der Umzug hierhin, der fand ja 2023 statt im Wesentlichen. Vorher gab es ganz viele andere Standorte im Laufe der Jahre, wo diese Sammlungen immer wieder mal untergebracht waren in Krefeld. Jetzt sehen wir hier aber ja große, lange Reihen, die insgesamt diese Tausenden von Kästen beherbergen. Wie lang ist so ein Gang hier? Hast du das so ganz grob in Erinnerung?
Also so ein Gang, der ist irgendwo zwischen 18 und 20 Metern.
Ja.
Ja, und davon haben wir hier jetzt eine ganze Serie von Gängen, ne, in denen also in langen Reihen diese Kabinettschränke stehen für die Aufbewahrung der Insektenkästen. Und so eine Reihe hat dann von oben bis unten dann irgendwas mit 25 bis 28 Insektenkästen, die praktisch wie in so einem engen Regalsystem übereinander sich befinden und wo man die Insektenkästen dann einzeln herausziehen kann und hat eine Übersicht durch eine Etikettierung außen an den Insektenkästen. Das heißt, durch die Gänge laufend kann man sich dann schon orientieren und auch das finden, was man sucht.
Ja, ihr müsst euch das quasi vorstellen, wenn ihr das gerade nicht seht, dass ihr hier so Schrankreihen habt. Also das, was mit Kabinetts jetzt hier auch bezeichnet worden sind, das sind eigentlich offene Regalsysteme. Nussbaumfarben, etwa 1,80 Meter hoch, so um den Dreh. Und darin sind dann diese Holzkisten untergebracht, ebenfalls Nussbaumfarben. Die meisten davon, wir haben in den alten Systemen auch noch nur hellere Holzkästen vereinzelt dabei, bei den Schmetterlingen. Aber ansonsten wird es einheitlich hier im Laufe der Zeit. Und man sieht wirklich unzählige von Schubladen, in denen sich die Insekten befinden. Und einige Schränke sind geschlossen. Und ich würde sagen, wir schauen einfach mal in einen rein.
Ja.
Genau, hier ist jetzt mal ein Schrank mit Türsystem und hier drin befinden sich dann diese Insektenkästen. Was ist das jetzt für eine Sammlung, auf die wir drauf schauen?
Also worauf wir hier schauen, ist eine Sammlung aus dem älteren Bestand. Das sind ausschließlich Schlupfwespen, also eine Insektenfamilie, die Ichneumonidae, die artenreichste Insektenfamilie in unserer Region. Und hier waren also von der Herkunft her als Sammler eine ganze Reihe von Entomologen tätig. Also es handelt sich hier um die Sammlung von Albert Ulbricht. Albert Ulbricht war in Krefeld tätig, allerdings jetzt nicht Angestellter des Museums, sondern er war Buchdrucker. Und hat sozusagen in seiner Freizeit dies als Aktivität betrieben, sehr professionell. Das bedeutet, er hatte die seinerzeit verfügbare Fachliteratur für Ichneumoniden und hat also auch einen eigentlich sehr intensiven Kontakt mit zu seinerzeit aktiven anderen Spezialisten für diese Insektenfamilie gepflegt. Er hat hatte sich vorgenommen, praktisch hier das Umfeld der Stadt Krefeld zu erfassen mit dieser Sammlung. Und hinzu kommen Exemplare, die er im Austausch mit anderen Entomologen eigentlich primär aus der westlichen Paläarktis eingetauscht hat.
Das heißt, wenn irgendwelche Arten, die dann sicher bestimmt waren, vorlagen, dann hat er die dann mit Leuten getauscht, die davon auch Exemplare mal haben wollten, um eben diese Bestimmung selbst auch durchführen zu können, um einen besseren Überblick bekommen zu können in einzelnen Gruppen. Und das ist eigentlich so ein fachlicher Austausch, der sich historisch ganz klassisch findet irgendwie in der Entomologie, dass einzelne Präparate von Insekten ausgetauscht werden untereinander, damit die Artenkenntnis quasi steigt, und gleichzeitig gibt es häufig eben auch nur einzelne Personen, die überhaupt diese Insekten bestimmen können. Und die bekommen dann unbestimmtes Material beispielsweise, um das dann zu bestimmen.
Also Ulbricht war im Grunde sowohl als Sammler aktiv, das sieht man an der sehr hohen Zahl von Fundortetiketten, hat, weil er Buchdrucker war, sehr perfekte Fundortetiketten produziert. Und zwar in der Zeitspanne so ungefähr zwischen 1895 bis 1925, wo er aktiv war. Und hat also auch Fundortetiketten gedruckt für die anderen entomologischen Aktivisten hier im Krefelder Raum. Das ist ein großer Vorteil, weil wir einfach schon aus dieser alten Zeit eben faunistische Übersichten haben, also über den Artenbestand. Für Insektengruppen, wo andernorts eigentlich solche regionalen Checklisten und dann auch nochmal alle Originalbelege dazu einfach nicht vorliegen. Also das hier ist schon eine sehr ungewöhnliche Zusammenstellung, was die Zeitspanne betrifft, die perfekt etikettiert ist. Die Etiketten sind, haben natürlich keine geografischen Koordinaten, ne, aber sie sind zum größten Teil, kann man es zuordnen, auf die derzeitigen Schutzgebiete sogar. Das heißt, die Etiketten besagen nicht nur gesammelt in Krefeld, sondern eben auch noch exakt, mehr oder weniger exakt an, in welchem Bereich von Krefeld. Ja. Im Hülser Bruch, am Hülser Berg. Also genau. Es ist dann schon, man kann es zuweisen zu den heutigen Schutzgebieten.
Ja, jetzt schauen wir am besten mal in so einen Kasten rein. Du hast gerade schon Fundortetiketten genannt. Ja, du hast hier gerade mal was hervorgezogen.
Ich habe gerade schon einen Kasten gesucht.
Was sehen wir hier drin? Also wie ist das aufgebaut?
Also wir sehen hier den Aufbau, den Albert Ulbricht gewählt hat. Allerdings in einem neuen Insektenkasten.
Ja.
Mit anderen Worten, der gesamte Schrank mit ungefähr 50 Insektenkästen wurde umgesteckt. Das ist etwas, was ich vor sehr langer Zeit noch als, da war ich noch nicht mal Student, also als Schüler praktisch gemacht habe, unter der Regie des damaligen Kurators. Ne? Dieses Umstecken war sehr aufwendig, weil die gesamte Ulbricht-Sammlung befand sich in den historischen Insektenkästen der naturwissenschaftlichen Sammlungen zur Zeit des Museums. Das heißt, in größeren Kästen, die noch als Steckauslage unten, das war Torf.
Ja.
Das bedeutet, manche dieser Nadeln waren in der Torfplatte ein bisschen korrodiert, weil es damals halt, ne, die Insektennadeln oft eben nicht diese Edelstahlqualität hatten wie heute.
Ja.
Insofern war das hier eine Detailarbeit mit Steckzangen und mit größter Vorsicht. Und es musste die Reihenfolge, die Steckfolge der Einzeltiere exakt so wiedergespiegelt werden wie in der alten Aufbewahrungssituation in diesen historischen Kästen. Der Grund dafür ist, dass Ulbricht also praktisch Artetiketten immer an den linken Rand gesetzt hat und dann abfolgend Tiere gesteckt hat, die er zu der Art determiniert hat.
Ja, wie sieht das aus mit diesen gesteckten Tieren? Also wie sieht so ein Präparat aus, um das den Leuten mal ein bisschen bildlich zu beschreiben?
Ja, das ist eine Insektennadel, die praktisch durch die Schlupfwespe im Thoraxbereich, so nicht ganz in der Mitte, aber so ungefähr in der Mitte von dem Thoraxbereich durchgesteckt wird und wo sich dann das Insekt weit im oberen Drittel der Insektennadel befindet, damit man unter das Insekt dann das Fundortetikett und gegebenenfalls weitere Etiketten anbringen kann. Und dann, wenn die Etiketten drunter sind, wird das halt da reingesteckt. Es gibt bei den Schlupfwespen, ja, also es gibt zwar ein paar Präparationsdinge, so nach dem Motto, es ist gut, wenn die Flügel ein bisschen nach hinten stehen und nicht andere Körperteile verdecken.
Ja.
Aber es sind keine Insekten, die so akkurat gespannt sind, wie zum Beispiel Schmetterlinge. Ne? Das hat man bei Schlupfwespen seinerzeit nicht getan und tut man heute auch nicht.
Ja, und jetzt sieht man hier von diesen Präparaten so ja vielleicht 200 Stück in diesem Kasten.
Ja.
Unterschiedliche Schlupfwespen und man sieht aber auch unterschiedliche Etiketten und zwar tauchen hier und da auch mal rote auf.
Ja.
Was ist das so, ein rotes Etikett unter einem Tier?
Also ein rotes Etikett wurde sozusagen für die Tiere vergeben, in denen also eine Nachbearbeitung stattfand in der Zuordnung des Typenstatus.
Mhm.
Und es gibt rote Etiketten, noch schon von Ulbricht vergeben, wo einfach nur draufsteht Type.
Ja.
Das hat damit zu tun, dass Ulbricht eben nicht nur als Sammler, sondern auch als Beschreiber, also als Entomologe, der neue Arten, Unterarten und Variationen beschreibt, tätig war und dass er intensiv tätig war. Das heißt, in dieser Sammlung befindet sich eine hohe Anzahl von Typenmaterial, eine Reihe von neuen Arten, beschrieben nach Exemplaren, die hier gesammelt worden sind in Krefeld.
Ja.
Und eben auch, und das, was man heute so zuordnen kann in das Unterartenniveau und daneben aber auch Farbvarianten.
Ja.
Ne, er hat also eine ganze Reihe von Sachen beschrieben, die also eigentlich einer Nachbearbeitung bedürfen. In der Zuordnung aus heutiger Perspektive ist ja klar, das ist 100 Jahre her.
Ja.
Das bedeutet, da hat sich in der Systematik der Ichneumoniden, der Schlupfwespen, sehr viel getan.
Ja.
Und eine solche Komplettnachbearbeitung gibt es aber nicht für diese Sammlung. Aber es gibt halt die, man könnte sagen, optimale Aufbewahrung. Und eigentlich auch das Ordnungsschema von Ulbricht, was orientiert war an dem damaligen Übersichtsstandardwerk, die Opuscula Ichnomologica, das ist ein mehrbändiges Werk, eine Monographie der ganzen Familie. Und damit hat Ulbricht auch gearbeitet und hat in diesem Werk zum Beispiel die Kastennummern notiert. Das bedeutet, die Sammlung ist sortiert nach dem Ordnungsschema der Opuscula Ichnomologica. Und wir haben auch diese Bücher, mit denen Ulbricht gearbeitet hat, wo er seine Kastennummern reingeschrieben hat und auch Kommentare zu notwendigen Neubeschreibungen, zu irgendwelchen Merkmalen oder sonst etwas. Das heißt, das Ganze wird umso wertvoller, da man eben auch diese Aufzeichnungen von Albert Ulbricht hat.
Ja, Man muss auch dazu sagen, etwas Vergleichbares gibt es heute in Deutschland so nicht wie diese Sammlung hier. Das heißt, aktuell eine Person, die arbeitet und ich Neumoniden in dieser Vielzahl bearbeitet, existiert gar nicht. Also das heißt, wir haben die Situation, dass das eine Artenkenntnis war, die eigentlich mit dieser Person auch ein bisschen verschwunden ist, weil wir heute zwar darauf aufbauend dieses Wissen noch vorliegen haben, aber nicht einzelne Personen, die umfänglich dieses Wissen so sehr sich erarbeitet haben wie Ulbricht damals. Aber ich wollte noch mal kurz zu diesen Typusexemplaren kommen. Mhm. Für die Leute, die nicht wissen, was ein Typus jetzt genau ist, wie kann man das noch mal greifbar erklären?
Also wenn ein Entomologe, ein Taxonom, also ein Entomologe, der systematisch taxonomisch von der Arbeit unterwegs ist und feststellt, okay, ich habe jetzt hier die und die Arten als Präparate vor mir und jetzt stelle ich also fest, okay, hier sind also Exemplare dabei, wo der Körperbau anders ist, wo also diese und jene morphologischen Merkmale total abweichen, dann sagt er, okay, ich habe es hier also mit einer unbeschriebenen Art zu tun.
Ja.
Das kann er, wenn er die komplette Übersicht hat. Und beschreibt dann, wenn er ein aktiver Taxonom ist, beschreibt dann sozusagen diese neuen Arten. Diese Verfahrensweise folgt im Grunde den Regeln für die zoologische Namengebung, die zoologische Nomenklatur. Und bedeutet, dass man im Grunde dann die Abgrenzung zu den nah verwandten Arten beschreiben muss und auch die Merkmale, die besonderen Merkmale halt dieser neuen Art und das dann publizieren muss. Ja, es gibt eine ganze Reihe von Arbeitsschritten, die man durchlaufen muss, um eine nach den Regeln der Nomenklatur gültige neue Art oder Unterart zu beschreiben.
Ja.
Und das hat Ulbricht halt gemacht. Er hat es auch publiziert in einer ganzen Reihe von Publikationen in der Mitteilungsreihe des Naturwissenschaftlichen Museums. Und insofern haben wir hier also den Bezug des kompletten Originalmaterials zusammen mit einer ganzen Menge von Neubeschreibungen, einer sehr guten Raumbezügen zu heute existierenden Schutzgebieten rund um Krefeld. Mhm. Und dazu eben auch nochmal diese Aufzeichnungen in der Einordnung jetzt bezogen auf die damaligen Standardwerke. Natürlich alle Neubeschreibungen von Ulbricht. Und insofern ein Gesamtzusammenhang, der sehr wertvoll ist für ganz verschiedenste Fragestellungen. Er ist allein schon wertvoll wegen der Präparate selber. Das heißt, wenn eine Art neu beschrieben wird oder eine Unterart, dann werden die Exemplare, nach denen die beschrieben wird, werden sogenannte Typenexemplare. Also praktisch zunächst mal eine Serie von Tieren, wenn es mehrere sind. Und ausgewählt wird dann aus dieser Serie von dem Beschreiber der sogenannte Holotypus. Und das ist dann der Urmeter oder das Referenzexemplar für diese neue Art.
Ja.
Und hier in dieser Sammlung befinden sich also die verschiedensten Typenkategorien, Holotypen. Und ich weiß nicht, ob ich diese ganzen dummen Begriffe jetzt alle noch nennen soll, ne? Aber es eben auch Syntypen, Paratypen, Paralektotypen und so weiter.
Ja.
Ne? Also andere Typenkategorien.
Ja. Und damit wird regelmäßig gearbeitet. Als letztes, wenn ich mich richtig entsinne, ich weiß nicht, ob zwischendurch noch was kam, hatten wir noch eine Anfrage aus Schweden, wo sich das eben auch auf ein Typusexemplar bezog von einer Person, die eben auch zu Schlupfwespen gerade geforscht hat und sich dann gemeldet hat und das anfragt. Und das findet eigentlich sehr regelmäßig statt in diesen Sammlungen. Also das heißt, wir haben hier nicht nur Typusmaterial von diesen Schlupfwespen, sondern wir haben hier Typusmaterial von Schmetterlingen, von Käfern, von Schlupfwespen, von Moosen, also ganz unterschiedliche Dinge. Und das ist eben aktiver Arbeitsbestandteil von verschiedenen WissenschaftlerInnen heute. Laufen wir noch mal ein bisschen weiter durch die Sammlung. Genau, den Schrank schließen wir gerade erstmal wieder. Hier hinten ist so ein ganz alter Schrank, den ich noch sehe auf der Ecke. wo ich gerne mal reinschauen würde. Ich weiß ja, was drin ist, aber zumindest für euch wollen wir hier auch noch mal einen Blick reinwagen. Das ist jetzt ein sehr alter Schrank, den man das ansieht, dass er alt ist, aber hochwertig verarbeitet. Von wann stammt diese Sammlung in etwa?
Ja, das ist die Sammlung von dem Dechant Paul Müller.
Ja.
Ein Spezialist für Skarabäiden, insbesondere für Zetoniden. Und der hat also in der Zeit auch vor dem Zweiten Weltkrieg und dann auch danach, ne, war er tätig und hat also seinen gesamten Sammlungsbestand, seine Käfersammlung, zusammen auch mit seinen Fachbüchern der Stadt Krefeld testamentarisch vermacht.
Ja.
Das heißt, hier haben wir jetzt einen Bestandteil, der praktisch erst nach dem Zweiten Weltkrieg,
ja,
ne, als Vermächtnis einer Person in den Bestand der naturwissenschaftlichen Sammlung der Stadt Krefeld integriert wurde.
Ja.
Solche Fälle gibt es in Serie. Und das bedeutet, wir haben hier auch so eine Art gemischte Besitzstruktur von der Herkunft her,
ja,
und von dem aktuellen Besitzstand. Also der Gesamtbestand besteht also einerseits aus diesem Altbestand des Naturwissenschaftlichen Museums und dann aus Beständen über die Vermächtnisse, die an die Stadt Krefeld gegangen sind, und daneben noch einen auch voluminösen Teil der Bestände, die im Moment noch im Besitz des Entomologischen Vereins Krefeld sind. Oder eben Dauerleihgaben von Entomologen, die zwar noch leben, aber schon ihre Sammlungen während der Lebzeit hier vermacht haben, im Sinne von, solange wie ich noch existiere, ne, sind es noch meine, sobald wie ich versterbe, dann sind die hiermit vermacht. Und das ist eine Struktur, die auch nicht nur die Sammlungen der Personen betrifft, sondern das ist eine ganz besondere Situation hier, dass hier eben die kompletten wissenschaftlichen Nachlässe dieser Entomologen archiviert werden.
Ja.
Also wir archivieren hier nicht nur den Sammlungsbestand und die Fachbibliothek dieser Personen, sondern auch Arbeitsgeräte, Briefwechsel, Bildmaterial und Karteien und was auch immer zum wissenschaftlichen Nachlass gehört.
Ja. Genau, und ja, das passiert relativ regelmäßig, dass wir neue Sammlungsbestandteile bekommen. Und es passiert natürlich leider auch regelmäßig, dass Leute sterben. Also wir hatten jetzt auch erst einen Todesfall vor knapp drei Wochen ist das erst her, mit einem Mitglied. Das kommt also alles sehr regelmäßig vor, und es melden sich eben auch Personen extern, die Dinge hier hingeben möchten. Und das ist auch noch nicht so viele Jahre her, dass beispielsweise eine sehr große Schmetterlingssammlung nochmal an die Stadt Krefeld auch vermacht wurde. Und die wurde dann von den Mitgliedern hier vom Entomologischen Verein in der Betreuung dieser Sammlung dann eingepflegt und katalogisiert zum Teil. Also das heißt, wir haben diese Kästen dann auch digital gescannt in Teilen, sodass man das dann vorliegen hat. Jetzt kommen wir zurück zu Dichant Paul Müller und den Skarabäiden, also den Blatthornkäfern. Dazu zählen die Sachen, die ihr, wenn ihr Arten irgendwie dazu kennt, dann sind das heute wahrscheinlich so der klassische Rosenkäfer oder auch in den Verwandtschaftskreis davon die Schröter, also die Hirschkäfer. Und dann gibt es noch kleinere Familien, die auch weltweit vorkommen. Und wir ziehen hier gerade so ein paar Kästen mal raus. Und das Erste, was auffällt, ist also eine gewisse Körpergröße dieser Tiere. Also das heißt, viele Arten sind wirklich groß. Und vor allem sind sie enorm bunt. Also was hast du da jetzt an Rosenkäfern für Farben vor dir?
Ja, das ist also, das reicht also von grün und braun und das ist also blau für mich hier und auch dabei. Also schon sehr ungewöhnlich und auch schillernd glänzend. Ne?
Ja.
Also das also typisch ist für viele Rosenkäfer, dass die also nicht nur diese krassen Farben haben, sondern dass die auch noch diesen Glanz haben, ne? Dass das leuchtet regelrecht.
Ja, genau. Also in der Regel sind das auch keine Pigmentfarben, sondern hier sind das dann Strukturfarben. Also dieses Leuchten von den Rosenkäfern. Das sind also wirklich, je näher man drankommt, desto farbenreicher wird es dann eigentlich auch unter dem Mikroskop, weil man sieht, dass eigentlich das Licht gebrochen wird. Und das können diese Arten unterschiedlich gut. Also das heißt, man hat Arten, die sind wirklich so prachtvoll, dass man denkt, sie wären sehr schlecht getarnt in der Natur, aber sie kommen trotzdem sehr gut zurecht eigentlich. Wenn wir hier reinschauen, es ist vor allem auch enorm artenreich. Also das heißt, hier sieht man wirklich auch wieder hunderte von Käfern letztlich in diesen einzelnen Kästen. Und man hat auch alte Etiketten darüber stehen. Und letztlich ist aber hier vor allem die Artenvielfalt wirklich auffällig. Also das heißt, das ist eine Sammlung, die hier vermacht worden ist, die eine unfassbar große Breite von den globalen Vorkommen von unterschiedlichen Arten dokumentiert hat. Auch viele Typusexemplare, die in dieser Sammlung drinstecken, durch den Austausch. Also ich sehe hier auch immer wieder rote Etiketten dazwischen. Und ja, was ist das insgesamt, wenn man so ein Lebenswerk betrachtet? Was kommt da teilweise zusammen an Arten und an Individuen? Was würdest du hier schätzen?
Also ich würde diese Sammlung schätzen natürlich auf eine Größenordnung von deutlich über 100.000 Tieren. Und es verteilt sich hier im Grunde auf 1, 2, 3, 4, 5 Schränke,
ja,
ne, die also Müller eigentlich mit großer Sorgfalt hat anfertigen lassen. Das heißt, hier haben wir es also nicht mit Standardkästen und Schränken zu tun, sondern das ist ja Maßarbeit. Ne? Also er hat also größten Wert darauf gelegt, dass seine Sammlung in ordentlich untergebracht wird und eben der für die Nachwelt bewahrt wird. Und die Zetoniden-Teile hier, das ist wirklich nahezu weltweite Übersicht und für die damalige Zeit ein sehr, sehr extremer Vollständigkeitsgrad auch. Ne? Das hat also extrem schwer beschaffbares Material, also hier auch drin in der Sammlung. Und war in seiner Zeit einfach auch in einem engen Kontakt mit vielen Missionsstationen. Mhm. Also eine sehr hohe Zahl der Tiere hier sind also wirklich auch gesammelte Tiere, die ihm dann übersandt wurden. Also wir haben hier im Archiv auch diesen Belege für diesen Päckchenversand,
ja,
aus den Missionsstationen, wo also dann in Papier eingerollte Rosenkäfer, ne, dem lieben Dechant Müller in Krefeld geschickt wurden aus der ganzen Welt.
Ja, genau, und das ist auf jeden Fall auch eine Sammlung, mit der auch heute regelmäßig noch gearbeitet wird. Also das heißt, Blatthornkäfer-Spezialisten schauen sich hier unterschiedliche Teile durchaus auch nochmal an. Und das war auch mit einer Person, mit einem Entomologen aus Düsseldorf vor einigen Jahren nochmal so. Der hat hier auch nochmal historische Daten erarbeitet, die sich dann vor allem aber auch auf das Rheinland beziehen. Also er hat nochmal geguckt, was steckt hier denn überhaupt an deutschen Nachweisen aus dem Rheinland drin, um auch das zu rekonstruieren, weil er dann sehr umfassend die Inhalte bearbeitet hat von möglichst allen Sammlungen in Nordrhein-Westfalen, die irgendwie bedeutsam sind, um dann diese historischen Vorkommen und die heutigen Vorkommen dieser Arten zu rekonstruieren und mal zu dokumentieren. Das war eine dieser Arbeiten, an die ich mich erinnere. Genau, wir haben insgesamt hier sehr viele weitere Kästen. Ich würde mit dir gerne nochmal zu den Krefelder Hummeln gehen, weil das noch so ein Beispiel ist, was auch bei den Führungen, wenn wir die hier machen, immer auf großes Interesse stößt. Es dauert einen kleinen Moment, weil wir müssen ja jetzt diese langen Gänge durchlaufen.
Das ist 20 Meter weiter, ne?
Ja. Genau, hier haben wir jetzt den nächsten Schrank. Genau, und das sind zwei Kästen, die man hier sehen kann, in denen eine ziemlich große Hummelvielfalt zu sehen ist. Also wenn wir jetzt hier reinschauen, das, was ich gerade sehe, sind zum Teil sehr kleine Hummeln, ungewöhnlich klein für das, was man heute so wahrnimmt eigentlich. Also wir haben hier diese beiden, würde ich hier gerade mal auf 11, 12 Millimeter vielleicht schätzen. Ich weiß nicht, was du sagen würdest bei den beiden. Das ist schon,
ja, das sind
schon wirklich sehr winzig.
Ja, das sind also sehr kleine Arbeiterinnen.
Ja.
Ne, das passiert, ne, schon mal, ne, dass in den Nestern ne, zu bestimmten Zeiten halt in der Phänologie, dass dann da auch mal sehr, sehr kleine Arbeiterinnen dabei sind. Und das hier ist es auch Material, was also in der gleichen Zeitspanne wie die Ulbricht-Sammlung zusammengestellt wurde. Von verschiedenen Sammlern, darunter auch Ulbricht, aber eben auch Ernst Puhlmann. Puhlmann war seinerzeit Kurator in der Zeitspanne, in der das hier entstanden ist. Also auch alles hier vor dem Zweiten Weltkrieg. Ne? Also die jüngsten Exemplare bei den Hummeln liegen so bei 1929-30
ja.
in dem Bestand. Und insofern spiegelt das so die Artendiversität der Hummeln im weiteren Umfeld von der Stadt Krefeld wieder. Die haben also sozusagen einmal das Stadtgebiet genommen und das dann so ein bisschen erweitert. Hier werden also wertvolle Gebiete über die Grenze des Stadtgebietes reichten. Das betrifft so ungefähr 10 heutige Schutzgebiete.
Mhm.
Und das haben die dann mit betrachtet, also praktisch einen Ausschnitt aus der Artendiversität auf einer Fläche von circa 350 oder 400 Quadratkilometern,
ja.
was man hier sieht, mit einer ganzen Serie von Schutzgebieten, verschiedene, mit sehr verschiedenen Biotoptypen auch, ne? Und haben damals eigentlich hier niedergelegt, das, was sozusagen schon bei der Aufsammlung im Feld irgendwie anders aussah. Also da waren ja. schon ausgebildete Entomologen unterwegs, die nicht einfach hohe Summen von immer derselben Art gesammelt haben, sondern also schon bei dem Aufsammeln mit Netzfang
ja.
im Gelände darauf geachtet haben, okay, sobald wie etwas Besonderes auftauchte, unter anderem eben diese winzigen hier, ne,
ja,
diese
genau.
kleinen Arbeiterinnen, ne, dann wurde das mitgesammelt. Oder wenn etwas, was also aus irgendeinem Grunde der Verdacht bestand, das könnte eine weitere Art sein, dann gibt es Belegexemplare.
Ja.
Das heißt, eine hohe Diversität verteilt nur auf 2 Insektenkästen von Aufsammlungen, die also gezielt das Ziel hatten, eigentlich die regionale, die lokale Artendiversität hier rund um Krefeld mehr oder weniger komplett so weit wie möglich zu erfassen. Und das sind sozusagen auch diese roten Punkte, die man hier neben den Artetiketten sieht.
Ja.
Die haben dann einen roten Punkt vergeben für einen Nachweis hier in der Region rund um Krefeld.
Ja. Und der genauere Fundort steht dann immer unter den Tieren, sodass man es dann ja. räumlich genauer zuordnen kann. Jetzt fällt hier auf nicht nur die hohe Vielfalt, was die Körpergrößen angeht, sondern es tauchen eben auch Hummelarten auf, die man heute in der Region definitiv nicht mehr sieht. Also wir haben hier beispielsweise auch die Deichhummel, die ich hier gerade sehe, Bombus distinguendus, die hier sehr stark auffällt. Hier ist auch so eine Königin drin in dieser Sammlung, die also intensiv hellbraun gefärbt ist und dann ein ganz auffälliges schwarzes Band über die Brust hat.
Ja.
Das ist also eine Hummel, die hier in der Region heute ausgestorben ist. Das trifft auf ziemlich viele Hummelarten zu in dieser Sammlung. Ne?
Das ist so, dass wir hier im Grunde die Belege sehen von dem, also die Originalbelege von dem sehen, was also damals vorhanden war an Arten. Und eine ganze Menge von diesen Arten, genau genommen deutlich mehr als die Hälfte, ist eben heute nicht mehr vorhanden.
Ja.
Also über 60% eigentlich sind verschwunden.
Ja.
In diesem Raum, ne, so nach dem Motto ungefähr 350, 400 Quadratkilometer rund um Krefeld, ist diese Menge an Arten eigentlich reduziert auf deutlich weniger als die Hälfte.
Ja. Genau, also das heißt, wir sprechen hier über lokale Aussterbeprozesse von erstmal Populationen, die dann aussterben. Also man hat ja erstmal so ein Populationssterben vor Ort dann durch diese Einflüsse. Und dann aber auch um räumliche Prozesse, denn viele dieser Arten, die jetzt hier drin sind, die sind heute auch in Nordrhein-Westfalen bereits ausgestorben. Also das heißt auch größere Ebenen. Und wir haben das Ganze bislang als Preprint veröffentlicht. Das wird aber auch nochmal als Publikation folgen, weil diese Auswertungen natürlich immer sehr spannend sind. Also sich anzuschauen, Was hat man denn im Laufe der Zeit verloren? Und das wurde zum Beispiel schon sehr intensiv mal gemacht, auch mit Veröffentlichungen, die da schon existieren, für die Tagfalter an Krefeld, wo man eigentlich ähnliche Effekte sieht wie hier bei den Hummeln. Diese Hummelsammlung ist aber hat eine gewisse Bedeutsamkeit, und zwar eine so große Bedeutung, dass das eine der wenigen Grundlagen ist, auf die auch die Rote Liste hier in Nordrhein-Westfalen basiert, mit den Daten, weil gar nicht so viele Belege von Wildbienen aus der Vergangenheit existieren. Das ist also eine Zahl von wenigen tausend Exemplaren, die insgesamt bekannt sind. Mhm. Und erst in der jüngeren Zeit, wo die Biodiversitätsforschung zugenommen hat eigentlich und vor allem auch die Methoden sich maßgeblich gewandelt haben, erst da hat man viel mehr Daten. Und trotz dieser intensiveren Erfassung als früher sieht man dann eigentlich diese Sache, wobei man noch einordnen muss, hier in Krefeld wurde früher intensiver erfasst, was diese einzelnen Gruppen angeht, als es dann andernorts überhaupt der Fall war. Das heißt, man hat ja hier nochmal außergewöhnliche Einblicke irgendwo. Das ist eben das Besondere hier. Also wirklich eine Vielfalt von unterschiedlichen Hummelarten, die man hier sieht. Und ich denke, dass ich auch diese beiden Kästen mal fotografiere oder Einblicke da rein, vielleicht von Hummelarten, die wir jetzt heute verloren haben, dass man das irgendwie online nochmal sich anschauen kann, in Social Media. Genau. Also diese Aussterbeeffekte, die kann man hier in diesen Sammlungen sehen. Das würde ich mir beispielhaft auch nochmal bei den Tagfaltern kurz anschauen, bei dem Regensburger Gelbling, den wir hier auch hier haben. Eine Art, die in Deutschland Anfang der 2000er Jahre ausgestorben ist. Wobei das alles Ausrottungsprozesse sind, muss man eigentlich sagen. Also das Aussterben, über das wir hier heute sprechen, hat nichts zu tun mit den Aussterbeereignissen, die durch Naturkatastrophen oder sowas stattfanden, sondern es sind halt stetige menschliche Einflüsse, die dazu führen, dass diese Stressoren irgendwann diese Populationen so stark gemindert haben. Ja, wir laufen noch einmal dahin und dann würde ich mit dir gerne einmal weitergehen zu den weiteren Sammlungsbestandteilen, die wir hier im Archiv haben. Das ist jetzt der nächste lange Gang, der Tagfaltergang, den man hier sieht eigentlich dann schon. Und hier hinten haben wir dann, genau, das ist diese Art, über die ich jetzt dann gerade gesprochen hatte. Auch eine Sache, die wir bei Führung dann auch immer gerne zeigen, weil diese Dokumentation von diesen Exemplaren für die Nachwelt eigentlich auch in den Fällen immer besonders eindrucksvoll für Personen ist, die sich damit nicht so sehr auskennen. Also wenn wir Führungen hier haben, dann merkt man eigentlich schon immer, dass diese Aussterbeereignisse Leute schon treffen und dass das auch etwas ist, was nachdenklich stimmt. Und insbesondere, wenn wir solche Aussterbeereignisse in Deutschland haben und man hat dann wirklich so eine ganze Bundesfläche und den Personen wird klar, diese Art existiert hier nicht mehr, ist so farbenfroh gewesen, ist irgendwann mal dort rumgeflogen, also bei uns. Und es gab unterschiedliche Naturschutzgebiete, wo diese Art vorkam. Und bei dem Regensburger Gelbling, Colias myrmidone, da müsst ihr euch jetzt vorstellen, dass das also so eine intensive Orangefärbung eigentlich ist von diesem Falter. Und diese Randbereiche sind dann sehr dunkel gefärbt. Es gibt einen starken Sexualdimorphismus, also Männchen und Weibchen unterscheiden sich hier sehr auffällig. Und diese Art ist auch mit der goldenen Acht verwandt, was man auf der Unterseite dieses Schmetterlings sehen kann, dass auf den Hinterflügeln so eine kleine Acht mit Fantasie erkennbar ist. Und dieser Falter kam eben seit 1975 nur noch in einem Naturschutzgebiet vor in Deutschland. Und 2004, das war das letzte Jahr, in dem quasi klar war, dieser Falter kommt hier aktuell wirklich nicht mehr vor. Und es gab viele, viele Versuche, nochmal in der Region diese Art irgendwo zu finden. Aber sie ist wirklich als ausgestorben erklärt worden, relativ frühzeitig. Denn normalerweise muss man sagen, ist der Nachweis von Aussterbeprozessen auch gar nicht so einfach zu dokumentieren. Also bei so einem Tag Bergfalter kann das sehr gut funktionieren, wenn man weiß, er fliegt nur noch in einem Gebiet und wird regelmäßig dort mal gesichtet, gezählt. Und die Personen wissen um dieses Problem, dass schon Verluste im Umland da sind. Aber wenn wir nochmal zurückgehen zu so einer Schlupfwespe, dann fällt das in der Region in der Regel auch meistens gar nicht auf. Genau, und hier sind jetzt, ich weiß nicht, wie viele Exemplare hier drin sind, aber ich denke auch weit über 100 Exemplare aus den verschiedensten Sammlungen eigentlich drin, die dann eben auch in dieses städtische bewegliche Denkmal in der Vergangenheit übergegangen sind, als es noch Vorkommen in Deutschland gab. Genau, also wir haben ein paar Einblicke bekommen in die entomologischen Sammlungen. Das heißt, hier gibt es eigentlich so diese unterschiedlichen Aspekte der Neubeschreibung, der Dokumentation von früheren Vorkommen und der Dokumentation des Aussterbens. Und das Ganze gilt natürlich auch, wenn wir an Neobiota denken, auch an neu ankommende Arten. Das heißt, die ersten Hornissen beispielsweise von dem ersten Nest der asiatischen Hornisse aus Krefeld befinden sich dann auch hier in der Sammlung. Also das erste bekannte Nest, was entfernt wurde behördlich. Und solche Sachen dokumentieren dann auch den Wandel im Laufe der Zeit von der biologischen Vielfalt. Mhm. Ich würde jetzt gerne mit dir einmal weiterlaufen bis zu der Bibliothek, bis zu dem Bibliotheksbestand. Das heißt, wir legen jetzt ein klein bisschen Strecke zurück und ich nehme mir unterwegs auch nochmal meinen Kaffee mit. Die Gänge sind jetzt ein bisschen länger als 20 Meter. Ich glaube, wir sind bei den beiden Außengängen hier bei 50 in etwa, ne? Diese Flurlinie.
Ich habe da keine genauen Messwerte im Kopf.
Ja, die Flure werden hier geschmückt eigentlich mit historischen Persönlichkeiten, die uns hier anschauen. Denn hier hängen überall Poster, auf denen eigentlich so diese Forschungstätigkeit der einzelnen Personen, die hier den Bezug haben, genau, wo der erläutert wird und so ein bisschen der Lebenslauf von diesen Personen auch dargestellt ist. Hier befinden wir uns in einem recht schönen Raum, wie ich finde. Das ist jetzt ein Raum, den ihr euch so vorstellen müsst, dass wir hier mittig drin stehen und um uns herum bis zur Decke sich alte Bücher stapeln. Das heißt, das ist die Bibliothek mit den historischen Büchern. Was sind hier so grob die Geschichten von den Büchern, die man hier sehen kann?
Ja, auch das hat hier natürlich eine hohe Diversität. Im Grunde haben wir hier noch Bestände aus dem Vermächtnis von Höninghaus. Mhm. Das heißt, die ältesten Sachen hier stammen eigentlich aus der Fachbibliothek von Höninghaus.
Das ist so Anfang 19. Jahrhundert dann noch, ne?
Ja. Das ist so das Älteste. Und das, was danach dazugekommen ist, ist eigentlich dann der Bestand aus dem Naturwissenschaftlichen Museum, was ja immer der Anlaufpunkt damals schon war für die älteren Entomologen, die irgendwas hinterlassen haben. Das heißt, das Hinterlassen, ne, in den musealen Bestand hat in der Tradition eigentlich schon in dieser Zeitspanne des Naturwissenschaftlichen Museums begonnen. Hatte auch damit zu tun, dass natürlich die Leute, die da aktiv waren in den Sammlungen, waren einfach Mitglieder des Entomologischen Vereins und haben dann halt ihre Sachen dann auch dort hingegeben. Jetzt, ja. Ne? Also nicht nur Albert Ulbricht, sondern eben auch andere. Und das betrifft auch die Bücher, Fachbibliothek. Und hier sehen wir zum Beispiel die Opuscula Ichnomologica.
Ja, das Werk, wo wir eben drüber gesprochen haben.
Wo wir eben drüber gesprochen haben. Und wenn wir dann hier aufschlagen und blättern, dann sehen wir hier Markierungen und Notizen und Seitenangaben.
Ja.
Hier, Kasten 34, ne?
Ja.
Geht bis da und dann geht der nächste Kasten los, ne?
Ja.
Das heißt, man kann jetzt diese Werke dann auch sich anschauen für bestimmte Arten, die Besonderheiten sind, und findet gegebenenfalls die Notizen dazu von Albert Ulbricht im Original. Ja, hier sind viele alte Standardwerke selbstverständlich bei den Büchern vertreten. Mhm. und dann eben auch sehr, sehr viel neueres Material. Das wird hier, dieser Raum wird so als Präsenzbibliothek betrachtet, wegen der hohen Werte. Ja. Und was wir dann hier auch noch haben, sind natürlich alles das, was man braucht, um entomologisch zu arbeiten, sind natürlich auch die botanische Fachliteratur. Das heißt, viele Entomologen sind immer auch so ein bisschen zwangsweise botanisch interessiert, ja, beziehungsweise müssen das sein, um diesen Bezug zwischen Vegetation und Insekten aufzubauen. Und dann gibt es Entomologen, die dann auch spezifisch bestimmte Themen gesammelt haben oder versucht haben, die Fachliteratur für eine Insektenfamilie, teilweise so auf dem Niveau alles, was aus der westlichen Paläarktis bekannt ist oder alles, was weltweit bekannt ist, gesammelt haben. Also wir haben da zum Beispiel eine Zusammenstellung von Blattwespen-Spezialliteratur.
Ja.
Die ist eigentlich regional nicht begrenzt. Das heißt, der Kollege hat also wirklich eigentlich alles gesammelt, was also irgendwo eine Blattwespenbeschreibung beinhaltete. Ja. Und da hinten runter sehen wir in längeren Reihen die Sonderdrucksammlung von einem Entomologen, dem Heinrich Wolf, der also spezifisch Wegwespen-Spezialist war. Das heißt, der hat hier über Jahrzehnte nicht nur systematisch taxonomisch Wegwespen bearbeitet, sondern eigentlich weltweit mit den Kollegen Sonderdrucke getauscht.
Ja.
Mit anderen Worten, du kriegst einen Sonderdruck von mir, wenn du mir deine Sonderdrucke schickst, sonst kriegst du keinen.
Genau, Sonderdruck meint dann immer eine Arbeit aus einer Zeitschrift,
ja,
die dann nicht gebunden in dem Heft vorliegt, sondern wirklich als Sonderdruck an den Autor dieser Arbeit, ja, ging. Viele kennen das heute gar nicht mehr. Das ist so, als ob man heute das PDF einer wissenschaftlichen Veröffentlichung, genau, bekommt. So waren es früher die Sonderdrucke.
Genau.
Und Martin schaut gerade ein bisschen.
Ich blättere gerade hier drin rum und so fisch mal einen raus. Ne? Und da haben wir hier also die Fauna Siebenbürgens.
Ja.
Das heißt, da gibt es also Wegwespenartenlisten für Siebenbürgen.
Ja.
Und der Kollege hat deshalb das hier mit Heinrich Wolf getauscht.
Ja.
Heinrich Wolf selber war also als Systematiker, Taxonome tätig, hat also eine sehr hohe Zahl von Arten der Wegwespen, ja, determiniert. In dem Bezugsraum westliche Paläarktis, das war sein zentrales Untersuchungsgebiet. Und das hat er betrieben über mehr als 40 Jahre hinweg.
Man muss sagen, wenn man das zusammenfasst, ist das wahrscheinlich eine Korrespondenz mit Postsendungen von Tausenden von Postsendungen weltweit. Ne? Also
ja, natürlich.
Wir sind ja wirklich Austausche auch mit Nordamerika und alles, ja, drum und dran dabei.
Ja.
Also schon eine sehr einzigartige Sammlung dann an sich. Mhm. Weil wir hier auch wirklich alphabetisch sortiert nach den Nachnamen der Autoren hier das Ganze sortiert vorliegen haben und wirklich diese umfassende Sonderdrucksammlung haben. Insgesamt in diesem Raum müsst ihr euch das so vorstellen, dass ihr auch diese nussbaumfarbenen Regale, so in etwa 3,50 Meter Höhe, würde ich sagen.
Ja, etwas hier mehr noch.
Ja.
Wir waren so frech und haben IKEA-Regale übereinander gebaut.
Ja.
Sozusagen die zusammengesetzt, damit die deutlich höher werden,
ja,
um so knapp 30, 40 Zentimeter unter Deckenhöhe,
ja,
der Raum hier sehr hoch, zu kommen und halt den Platz auszunutzen, auch wenn man dann natürlich beim Suchprozess eine Leiter braucht.
Genau, und wir befinden uns in einem Raum, wo wir wahrscheinlich, ich denke mal so vielleicht in Richtung 20.000 Bücher gehen. Ich kann es hier nicht so richtig abschätzen. Wenn man hier schon sehr schnell bei Hunderten in einer Regalreihe ist, ne?
Ja, also wenn wir die Sonderdrucke einzeln zählen hier, ne, dann toppen wir die 20.000, ja, bei Weitem.
Ja.
Ne, das ist so.
Ein beeindruckender Raum, in dem ich mal sehr gerne Zeit verbringe. Und das kann man auch sehr viel hier, weil letztlich wir für Recherchen das beispielsweise natürlich auch allen zugänglich machen. Und haben regelmäßig Themen, die erarbeitet werden. Und ich selbst habe ja auch erst vor knapp 14 Tagen hier nochmal ein bisschen drin verbracht und recherchiert zu einer Käferart, die gerade in Süddeutschland aufgetaucht ist, die erst seit wenigen Jahren bei uns vorkommt, aber zu der auch in der historischen Literatur schon Dinge auftauchen. Gut, dann würde ich nochmal einen Punkt weitergehen. Und zwar hier in diesen Raum. Also es reiht sich im Prinzip ein Raum an den nächsten. Aber hier haben wir nochmal so einen besonderen Sammlungsraum. Was finden wir hier?
Ja, hier sind wir in dem Raum, in dem sich die Herbarien befinden. Auch wieder in einer historisch beginnenden Mischung, nämlich auch Belege aus von Höninghaus. Das heißt, er hat also auch Herbarbelege hinterlassen.
Ja.
Und hier sehen wir Präparate einer Digitalis-Art von 1862.
Ja.
Ja. Also das ist so, das sind so hier die ältesten. Und danach geht es also nahtlos weiter aus dem Bestand verschiedener Botaniker, unter anderem auch des hier in Krefeld sehr bedeutenden Kollegen Hans Höppner. Hans Höppner war also Botaniker und Entomologe, hat also in beiden Bereichen publiziert.
Ja.
Und auch sehr spannende, interessante Beiträge geliefert, auch was Beschreibungen zur Biologie von Hautflüglerarten betrifft.
Mhm.
Und insbesondere Bewohner von Pflanzenstängeln, ne, aber auch andere biologische Beschreibungen. Und war halt als Botaniker unterwegs in dem Sinne, dass er eigentlich hier die regionale Fauna als Bearbeiter dominiert hat zu seiner Zeit.
Ja.
Ne, und ja, er war ein Lehrer und hat also praktisch Teile seiner Bibliothek, aber eben auch seiner Herbarbelege an das Naturwissenschaftliche Museum gegeben.
Ja. Das heißt, ihr könnt euch das hier so vorstellen, dass sich hier auch wieder mehrere Schränke in diesem Raum befinden. Und hier drin stapeln sich dann gepresste Pflanzenbelege in Mappen, die hier sorgfältig verschnürt eigentlich dann vorliegen. Also das heißt, da drin befinden sich systematisch geordnete Pflanzen oder Pflanzen, die nach Fundorten geordnet wurden, ganz unterschiedlich, je nachdem, was wir hier Zugängen bekommen haben. Und der jüngste Zugang ist erst wenige Tage alt. Der liegt noch hier vorne auf dem Tisch, so ein Herbarium, das unser Archivar Werner Stenmanns die Tage vorbeigebracht hatte. Und zwar ist das hier so, dieser Kasten ist so Kriegswarekasten definitiv. Also da sieht man hier Luftschutzhausapotheke.
Vorschriftsmäßige Einzelteile der Luftschutzhausapotheke.
Genau.
Sehr spannend, ja.
Und in diesem Kasten, da befinden sich dann aber auch wieder diese Mappen. Und hier steht quasi, das Herbarium enthält insgesamt 163 Pflanzen. Herbert Bredschneider, und das ist quasi ein Herbarium, was so um 1949 herum gesammelt worden ist. Und hier finden wir also eine Vielzahl von Pflanzen. Hier ging es vor allem darum, systematisch scheinbar einen Überblick zu bekommen. Also das heißt, wir haben hier alles Mögliche drin, aus dem vor allem von 1949. Und das war der jüngste Zugang, der quasi hier gerade noch gekommen ist. Solche Zugänge gehen dann quasi erstmal, müsst ihr euch so vorstellen, in Quarantäne, dass die ja erstmal tief gefroren werden, damit keine Schädlinge damit eingetragen werden in diese Sammlung, weil so gesehen natürlich viele Insekten, die sich an trockenen tierischen oder pflanzlichen Materialien entwickeln können, die können natürlich solche Sammlungen auch schaden durch den Fraß, den sie einfach so im Prinzip einfach dann auch anrichten. Und das ist dann quasi der Umgang damit. Also es ist ähnlich mit, vergleichbar mit Kunstmuseen auch. Da wird eigentlich ähnlich vorgegangen. So, wir haben jetzt eine Reihe von Stationen abgeschlossen und sind schon fortgeschritten, was die Zeit angeht. Und Martin, ich habe mich sehr gefreut. Ich denke, wir müssen an einem anderen Punkt nochmal weitermachen und setzen diese Führung nochmal fort, weil es gibt viel, viel zu sehen. Und wir sind wirklich nur sehr oberflächlich eigentlich bei der Beschreibung dabei. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt und habt ein bisschen was für euch mitnehmen können. Und wir enden dann jetzt erstmal in dem Herbarteil, den wir hier sehen. Und beim nächsten Mal schauen wir uns dann vielleicht auch nochmal die Moos- und Flechtenherbarien an, die noch deutlich umfassender sind als die Pflanzenherbare. Und dir, Martin, danke ich auf jeden Fall ganz herzlich für die Führung. Ich hoffe, ihr habt es auf jeden Fall genossen. Bis bald.
Bis bald.